Und das war mir wichtig und deswegen haben wir da ganz viel für entstehen lassen, dass die Leute, die bei uns arbeiten, ein gutes Klima haben und gerne kommen. Es wuchs immer mehr das Bedürfnis, ich muss das in die Welt tragen, dass das anders geht, dass das glücklicher geht. Für Führungskräfte, für Geschäftsführung und sogar auch noch erfolgreicher geht. Wie witzig ist das denn? Wie toll.
Willkommen zu Auf dem Weg, dem Podcast mit Moderator Sebastian Messerschmidt. Hier präsentiert dir Basti spannende und inspirierende Menschen, die ihm auf seinem Weg begegnen. Das ist so abwechslungsreich wie sein Leben als Moderator. Basti, mit wem bist du denn in dieser Folge auf dem Weg?
Liebe Kiki, über eine sehr schöne, erkenntnisreiche Podcast-Aufnahme habe ich meinen heutigen Gesprächspartner kennengelernt. Er war zu Gast im begleitenden Podcast zur Masterclass-Führung vom tollen Oliver Nixdorf, den ich mitmoderiere. Ich war und bin sehr fasziniert von dem Ansatz und der Philosophie meines heutigen Gesprächspartners, inklusive der spannenden Entscheidung auf seinem Weg, den Schritt vom erfolgreichen Unternehmer hin zur Freiberuflichkeit als Speaker, Berater, Coach und Buchautor zu gehen. Seine Botschaft lautet: Die Zukunft gehört Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden Jobglück ermöglichen. Denn nur so binden sich zukünftig Menschen an ihr Unternehmen und machen es erfolgreich. Ich freue mich, heute hier bei ihm in Unna genau da tiefer einzusteigen. Moin, Dr. Achim Pohlmann.
Hallo, Basti.
Punktlandung auch hier. Guck mal, die Musik klingt noch so ein bisschen aus.
Ja, ist ganz wunderbar.
Schön, bei dir zu sitzen.
Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich sehr, lieber Basti, weil auch das erste Interview schon genial war. Ich habe da diese wertschätzende und wohlwollende Art von dir erleben dürfen und das fand ich da schon großartig und deswegen habe ich mich besonders auf den heutigen Tag gefreut mit dir.
Und wir sind ja, das kann ich gerade mal den Hörerinnen und Hörern mitgeben, auch in unserem Vorgespräch hier im Ankommen beim leckeren Kaffee sportlich eingestiegen, also so, das verbindet uns auch. Du hast eine große Leidenschaft fürs Skifahren.
Ja.
Was geht dir da durch den Kopf, wenn du dran denkst, an das letzte Mal Skifahren oder ans nächste Mal?
Ich denke eigentlich dauernd immer an Skifahren. Und wenn ich aus dem Skiurlaub komme, ist ja der nächste auch gar nicht so weit entfernt. Insofern ist das irgendwie ein Dauerthema. Und im Sommer ist da meist so ein bisschen Funkstille, aber wenn der Herbst kommt und der erste Schnee fällt, dann ist das wieder beim Kopf. Und ich habe da so viele tolle Stunden erlebt mit so vielen tollen Menschen, die im Sport unterwegs sind, dass das einfach ein großer Teil meines Lebens schon immer war.
Also offensichtlich was dich prägt und was dich ausmacht.
Ja, total.
Auch mit Gruppen unterwegs, ne? Das ist ja, mir jetzt eben nochmal bewusst geworden, bevor wir losgelegt haben. Das ist ja, also wenn wir über Gruppen oder über Unternehmen sprechen, geht es ja auch immer um Teams, um Gruppen.
Ja, es geht immer um Menschen und ich habe während meines Studiums als Skilehrer und Reiseleiter gearbeitet, also haben wir ganz viele Gruppenreisen gemacht und wir haben so viel Spaß gemeinsam gehabt und so viel gefeiert und so viel Ski gefahren und das war eine ganz große Zeit für mich und auch eine prägende Zeit. Da habe ich viel gelernt über Gruppenprozesse, mit Menschen zu kommunizieren, wie entstehen aus einzelnen Personen, die zusammenkommen, wirklich eine Gruppe, eine wirkliche Gruppe. Ich habe das immer in so einem Busreise festgemacht, wenn du am Anfang 40 Leute im Bus sitzen hast, jeder ist einzeln, will eine eigene Bank haben und zum Schluss wollen sie alle auf den letzten drei Reihen sitzen. Dann war das ein guter Prozess.
Die letzten drei Reihen fällt mir da gerade ein, sowas wie die Küche bei einer Party, oder?
Genau.
Das ist gerade das Bild, was mir da durch den Kopf geht. Ah. Ich mag diesen Einstieg. Danke, dass wir dich da auch auf diese Art und Weise schon kennenlernen dürfen. Ich habe ja, das ist mir jetzt auch nochmal im Vorfeld unseres Gesprächs und in der Vorbereitung bewusst geworden, ich habe das große Glück, dass ich mit der Moderation meinen absoluten Traumjob gefunden habe. Also ich kenne das quasi nicht anders, dass ich ganz viel Freude, Glücksgefühle empfinde, wenn ich meinen Job mache, wenn ich mich vorbereite. Also das ist nie das Gefühl, ich muss da irgendwo hin, sondern ich darf da hin und ich treffe wieder spannende Menschen, jetzt wie hier mit dir, darf auf der Bühne spannende Persönlichkeiten anmoderieren. Jetzt ist meine Beobachtung aber durchaus über viele Jahre, dass nicht alle Menschen ihren Traumjob gefunden haben, einerseits mal das und immer mit Freude durch den Berufsalltag gehen. Wann hast du denn für dich das erste Mal gemerkt, dass man bei der Arbeit eben auch glücklich sein kann?
Ja, das ist eine gute Frage für mich, weil eigentlich habe ich das Gegenteil erstmal erfahren, nämlich nicht, wann macht mir Arbeit Spaß, sondern ich habe, als ich das angefangen habe, in Unternehmen zu arbeiten, durch Praktika, ich habe BWL studiert und Sprachwissenschaft. Und dann musste ich ja Praktika machen, also habe ich viele Unternehmen kennengelernt. Und da habe ich erlebt, wie viele Menschen unzufrieden sind. Mhm. Und das kannte ich vorher in meiner Welt gar nicht. In meiner Familie war Arbeit immer okay. Da hat niemand über Arbeit gemeckert. Es war eine Unternehmerfamilie, meine Eltern haben viel gearbeitet, meine Großmutter hat früher 6,5 Tage die Woche gearbeitet noch. Und ich habe nie erfahren, dass die über Arbeit meckerte. Über Herausforderungen schon. Jetzt kam ich also als junger Student in eine Welt oder in Welten und merkte, die meisten sind unzufrieden. Das heißt, meine erste Erfahrung war eigentlich die Unzufriedenheit der anderen Menschen. Und dann war für mich eine Erkenntnis, also so will ich ja auf jeden Fall nicht 40 Jahre arbeiten.
Und was hast du dann mit dieser Erkenntnis gemacht, mal so im ersten Schritt?
Ja, das war wirklich einschneidend für mich, weil ich bis dato dann das Studium auf Industrie-BWL ausgerichtet hatte. Ich wollte eine Industriekarriere machen, irgendwie einen Konzern. Es war auch schon alles eingetütet. Ich hatte eine Vorstandsassistentenstelle versprochen bekommen, da hätte ich auch promovieren können bei so einem Konzern. Und da sitze ich da und denke mir, was ist denn das für ein Arbeitsleben, was mich da erwartet? Und da wurde mir deutlich, oh, das ist eigentlich nicht das, was für mich gut ist und wie ich bin. Und das war einer der Erkenntnisse von wegen, nee, ich muss mich eigentlich eher selbstständig machen, damit da was bei rauskommt, dass ich Arbeit gut und positiv erleben kann. Und dann war sozusagen der erste Knick in meinem Leben.
Ne? Aber gut, also jetzt gerade so rückblickend ein guter Knick, oder?
Total.
Ein erfolgreicher Knick.
Ja, absolut. Also ich habe zwei von solchen Kurven in meinem Leben. Die eine war dann 20 Jahre später, aber ganz wichtig für mich, und da kann ich auch jeden nur zu auffordern, da mal in sich reinzuhorchen, ist denn das, was ich da mache, passt das zu mir? Und da war klar perspektivisch, wird das nicht zu mir passen? Wenn ich als Unternehmer agiere, dann kann ich da mehr gestalten. Erzähl doch gleich nochmal, was ich da gestaltet habe.
Mhm. Werde ich auch nachfragen.
Ja, aber das war natürlich wesentlich, erstmal zur Erkenntnis zu kommen von wegen, okay, der Weg passt nicht zu mir als Person.
Mhm. Was ja auch, also wie du es gerade sagst, ne, der Weg passt nicht zu mir, ist ja schon mal eine super, super wichtige Erkenntnis. Mhm. Ne? Und dann aber auch daraus das Richtige abzuleiten. Jetzt hast du schon gesagt, ja, ich muss mich dann eigentlich, also das ist die Konsequenz, ich muss mich selbstständig machen, damit ich das frei gestalten kann. Wie bist du das dann angegangen? Wie ging das dann für dich los als Unternehmer?
Es brauchte als erstes ein Konzept, was will ich denn machen? Also wenn ich ein Unternehmen leite, ich bin im Schuhkarton groß geworden, im Schuh-Einzelhandel. Ich hatte die Gelegenheit, ein Geschäft zu übernehmen. Und da war für mich die Frage, kann ich das so konzipieren, also im Rahmen eines Business-Konzeptes, dass das für mich auch Perspektive hat. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war klar, dass in den nächsten 15 Jahren die Hälfte der Marktteilnehmer rausfliegen werden. Also dass alle Prognosen sagen das. Also eigentlich darf man da nicht einsteigen. Aber ich hatte eine Idee, wie das klappt und war davon überzeugt. Und das war der eine Teil, aber der viel wesentlichere für mich war, ich habe das ja gemacht, damit ich Arbeitszeit glücklich erleben darf. Also für mich ist Arbeitszeit wesentlicher Teil meiner Lebenszeit. Und dann ist natürlich der Anspruch, dann will ich da auch eine gute Zeit erleben. Und der zweite Teil, der für mich also wichtig war in dieser Erkenntnis, war, dass wenn ich als Unternehmer glücklich sein möchte, dann geht das nur, wenn ich all meinen Mitarbeitenden auch die Gelegenheit dazu gebe. Und der Gedanke ist so simpel, aber wenn man den wirklich zu Ende denkt, und das habe ich gemacht, dann kommt da eine völlig andere Unternehmenswelt bei raus. Dass die darüber hinaus auch noch wahnsinnig erfolgreich ist, habe ich nicht mal geahnt. Aha. Aber das war dann später eine ganz wunderbare Erkenntnis. Aber erstmal war der Anspruch, ich möchte glücklich sein, das geht nur, wenn die anderen auch sind, wenn ich in eine Filiale nach Essen, Bochum oder Recklinghausen fahre und die Gesichter meiner Mitarbeitenden gucke und die nicht dieses innere Augenrollen haben, im Sinne von, oh, der Alte kommt. Dann sagen wir, da kommt der Achim, der ist in Ordnung, den kann man gebrauchen. Dann macht das mit mir ja auch viel. Und das war mir wichtig und deswegen haben wir da ganz viel für entstehen lassen, dass die Leute, die bei uns arbeiten, ein gutes Klima haben und gerne kommen.
Und was ist das, was du da hast entstehen lassen? Nimm uns da mal gerne mit rein. Was hat dich und euch da ausgezeichnet?
Ja, alles ausgehend von der Idee, jeder, der bei uns arbeitet, muss eine Chance auf sein eigenes Jobglück haben. Hat das zur Folge, dass unser Recruiting anders war? Es hat zur Folge, dass wir die Arbeitsprozesse überdacht haben, nämlich mit der Fragestellung, wo geht denn Jobglück flöten? Und wenn man sich das vornimmt, stellt man häufig fest, dann kommt da ein besserer Prozess raus, der viel mehr Spaß macht. Mhm. Und auf einmal wird das Unternehmen viel produktiver, nur weil wir uns gefragt haben, wo Unzufriedenheit entsteht. Und das, was man dann verbessert, und das wissen die Mitarbeitenden meist am besten, da brauche ich keine Unternehmensberatung für. Ich frage die nur, wo geht dein Jobglück flöten? Die sagen dir an der und der Stelle, und dann wird das verändert. Und wenn Jobglück wieder entsteht, also wenn die wieder gerne machen können, dann kommt da mehr bei raus. Alle gewinnen in dieser Situation.
Jobglück höre ich jetzt also gerade auch nochmal raus. Gleich gerne machen, ist das so die Definition für dich? Ja.
Genau so simpel ist es. Das ist keine Happiness, das ist keine Sozialromantik, das ist kein Dauerwohlfühlprogramm, sondern wir reden darüber, dass Menschen gerne zur Arbeit kommen, in dem Unternehmen arbeiten, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Führungskräften und dabei insgesamt ein gutes Gefühl haben. Also nicht Dauerhappiness von morgens bis abends, wäre ja unrealistisch, sondern da gibt es auch mal Tage, wo Regen ist, da gibt es auch mal Konflikte, die ausgetragen werden müssen. Aber im Kern haben die nicht am Sonntagmorgen Störgefühl, wenn die Leute über Arbeit am Montag denken.
Und wie du auch gerade schon gesagt hast, also nicht da bei den Zahlen anzufangen, sondern da nur drauf zu schauen, sondern die guten Zahlen sind oder waren bei dir, bei euch ein positiver Nebeneffekt sozusagen, weil du Menschen mit großem Jobglück hattest bei dir. War das wirklich so das Erlebnis?
Absolut. Ja. Ich hatte keinen Schimmer. Natürlich war mir klar, wenn Leute gerne arbeiten, dann arbeiten sie auch gut, aber wie wirtschaftlich weitreichend das ist, habe ich nicht geahnt. Ich hatte immer das Konzept, das Business-Konzept, wir müssen so und so spezialisiert sein, wir müssen den Job so und so machen, dann ist er gut und dann sind wir auch marktfähig. Aber wir haben da so ein Add-on gehabt, was kein Unternehmen unserer Branche hatte. Dieses Add-on, dass Leute mit großer Begeisterung was tun und dabei, was dann entsteht an Erfolg, in einem Ausmaß, was ich einfach gar nicht erahnen konnte.
Ich lasse mich da gerne mal in so kleinere Situationen auch mit dir reinnehmen, weil du sprichst davon, ja, die Menschen, das Ziel ist, dass sie das gerne machen. Auf was für Prozesse oder, ich sag mal, Aktivitäten im Berufsalltag habt ihr das runtergebrochen? Was kannst du da mit uns teilen? Was wurde dann besonders gerne gemacht und wo hast du auch besonders genau hingeschaut, weil das habe ich schon rausgehört, ne, zu gucken, so, die geben mir doch wahrscheinlich am besten ihr Feedback, ne, und wissen am besten, was sie brauchen, um das gerne zu machen.
Als allererstes fängt es dabei an zu schauen, welche Menschen man in seine Welt holt. Mit welcher Haltung kommen die? Die einen, die wollen einfach nur arbeiten, so nach dem Motto Maloche. Mhm. Ich muss dahin, um Geld zu verdienen, der Rest ist mir aber egal. Und die anderen sagen, ich möchte Arbeitszeit als sinnvollen Teil meiner Lebenszeit erleben, so wie das ja in meinem Herzen auch ist. Und dann fragen wir sie ja, was möchtest du denn tun? Ja, ich möchte im Vertrieb meinetwegen arbeiten und ich habe Spaß an Schuhen. Das heißt, die bringen etwas mit, eine Haltung, die von vornherein Gutmachen beinhaltet. Und das Erste, was wir gemacht haben, das musst du jetzt erst lernen, auf diese Haltung zu schauen und dann zu gucken, dass wir denen die passende Tätigkeit geben. Und dann machen die automatisch einen brillanten Job. Wenn wir denn drumherum schauen, dass auch diese Zufriedenheit bleibt, dass die weiter gerne machen können und wir denen nicht Klüppel zwischen die Beine werfen oder die sich im Team in die Haare bekommen und dann die Performance bleibt. Nein, wir gucken, dass die Leute in dem Team gemeinsam toll zusammenarbeiten, was dafür auch immer notwendig ist.
Wie lässt sich denn verhindern, dass die sich gegenseitig Knüppel in die Beine hauen? Das ist gerade nochmal so ein passendes Bild. Was kannst du da in der Teamstruktur tun?
Indem wir uns erstmal bewusst machen, dass jeder Mensch hier eigentlich im Job zufrieden sein möchte und Arbeitszeit als gute Zeit erleben möchte. Das teilen ja alle. Mhm. Und wenn wir jetzt Leute suchen, die das ganz explizit teilen und bereit sind, dafür auch was zu leisten, dann sind das alles Menschen, denen auch die Beziehung zu den Kollegen wichtig sind. Das sind Menschen, die auch die Beziehung zu mir als Chef meinetwegen wichtig ist oder zur Führungskraft. Und wenn da irgendwas schief läuft, dann ist uns allen ein Anliegen, das wieder gerade zu kriegen. Das heißt, wir sind viel, viel kooperationsbereiter, wir sind lösungsorientierter, wir sind viel schneller darin, Konflikte, wenn sie sich anbahnen, schon im Keim zu ersticken, sondern sofort zu lösen, bevor da richtige Krisen entstehen und man sich dann anfängt, Klüppel zwischen die Beine zu werfen. Wir haben alle das Bestreben und sind bereit, uns dafür einzubringen, dass es ein gutes Miteinander wird.
Also Teamplayerinnen und Teamplayer, ne? So im wahrsten Sinne des Wortes, die auch das Gesamtwohl des Teams im Blick haben. Kann man das schon so auch sagen?
Ja, es fängt viel banaler an. Wenn ich jetzt ganz egoistisch denke und meine Zufriedenheit in meinem Team im Blick habe, dann stelle ich fest, dass meine Zufriedenheit auch von der Zufriedenheit der anderen abhängt. Wenn ich mit jemandem Kriegsbeil ausgrabe, dann kann ich davon ausgehen, geht meine Zufriedenheit flöten. Also ist es mein eigenes Interesse, mit den Leuten gut klarzukommen. Und ich brauche da jetzt nicht mal extra einen Teamgeist für, den natürlich meist mitschwingt. Aber wenn ich morgens zufrieden in so ein Team gehe oder stelle fest, da läuft was nicht, dann bin ich derjenige, der auch dazu bereit ist, was zu tun, also wieder Brücken zu bauen. Und dann schaffe ich selber wieder eine Welt, die besser ist. Und also wir dürfen da durchaus egoistisch anfangen, weil es ja aufs Team positiv ausstrahlt.
Guter Egoismus, ja.
Ja, total. Ja.
Was hast du denn als Unternehmer besonders gerne gemacht? Was hat dir besonders viel Freude bereitet?
Genau das, was ich gerade erzählt habe, Leute zu finden, die das mit im Herzen tragen. Die einfach gerne, ob das jetzt Schuhe verkaufen ist oder gerne machen in der Verwaltung oder bei mir in der Logistik. Die Leute, die sich einbringen, sagen, hey, ich fühle mich wohl bei euch und ich mache mit und das macht mir Spaß. Und die dabei zu unterstützen und Führungskräfte dazu auszubilden, dass das ihre Mitarbeitenden in den Filialen auch so erleben, das war eigentlich mein größtes Hobby und mein interessantester Jobteil.
Das ist schön. Und auch da so dein Strahlen jetzt gerade bei zu sehen. Und mir fällt ein, du bist ja wie so ein Talentscout auch fürs eigene Unternehmen gewesen. Also dieses Bild habe ich, ich bin da immer sehr sportlich auch unterwegs, ne, zu gucken, wer passt da gut rein und tut dann wiederum auch den anderen gut, ja, und damit dem gesamten Unternehmen. Das ist gerade so ein Bild, was da bei mir entstanden ist.
Ja, das kann ich auch noch insofern ergänzen, weil diese Kompetenz hatte ich vorher gar nicht. Ich bin ja davon ausgegangen, dass jeder in seinem Job glücklich sein möchte und musste aber feststellen im Laufe der ersten Jahre, dass ich als junger Unternehmer da hoch engagiert war, hatte tolle Leute, tolle Führungskräfte. Und dann haben wir aber auch mal Leute eingestellt, die nach so ein paar Wochen dann irgendwie nicht gut drauf waren, auch ihren Job nicht mehr vernünftig machten und ich war da empört. Ich dachte, ich mach doch schon alles. Und dann haben wir uns dann gefragt, woran liegt das? Die waren auch immer so, dass da mehr Probleme waren, es lief nicht rund und über die Jahre haben wir da von ein oder zwei, drei Personen von erlebt und ich habe mich immer gefragt, was ist das? Und irgendwann kam mir die Erkenntnis, da muss es also auch was in dem Menschen sein, was ihn oder sie selbst daran hindert, im Job zufrieden zu werden, was mit mir gar nichts zu tun hat. Und da war ich erst bei der Erkenntnis mit der Haltung. Wenn jemand im Kopf fest zementiert hat, dass Arbeit blöd ist und Zufriedenheit nicht geht, dann werde ich ihn da auch nicht mal eben vom Gegenteil überzeugen können. Aber wenn da jemand ist, der diesen Anspruch hat, von dem wir vorhin erzählt haben, dann ist das total leicht, die mit denen gut zusammenzuarbeiten. Also war es für uns total wichtig, am Anfang zu erkennen, mit welcher Haltung kommen die zu uns. Und diese Typ 1, dann nenne ich sie, die Menschen mit Arbeit ist doof Haltung, die haben wir da nicht mehr eingestellt. Wir haben da sehr genau geguckt, mit welcher Haltung kommen die zu uns. Und das war ein ganz großer Gewinn, weil natürlich dann der Anteil derer, die wirklich engagiert da mitmachen, nochmal gestiegen ist.
War das dann auch so das erste Mal, wo du gemerkt hast, Jobglück hat halt auch seine Grenzen?
Ja, absolut. Ja. Das war geschmerzlich für mich. Das hat mir keiner erklärt. Zu dem Zeitpunkt gab es keine Neuropsychologie, da gab es die positive Psychologie noch nicht. Ich bin also vor die Wand voll vorgelaufen, mehrfach, und musste dann an meinem Körper dann erleben, okay, da ist irgendwas, das muss ich kapieren, sonst renne ich da noch ein paar Mal vor. Und also musste ich diese Grenzen erstmal erfahren und später wurde das alles wissenschaftlich wunderbar erklärt, Mindset, Arbeit und so weiter. Aber zu dem Zeitpunkt war das sehr frustrierend für mich, das zu erkennen, dass es da Leute gibt, die sich damit wirklich schwer tun.
Mhm. Ja, ich muss das auch noch so ein bisschen sacken lassen, weil ich glaube, wenn man so reingeht in das Gespräch, würde man jetzt, oder das auch hört, denkt man, ja, der ne, schafft, der macht dann jeden irgendwie glücklich. Aber das ist ja auch super wichtig, diese Erkenntnis und auch wiederum die Haltung auf deiner Seite, um das Jobglück der anderen nicht zu gefährden, da nicht jemanden reinzulassen, nur weil du so jetzt denkst, ich krieg das doch mit jeder Person hin. Das wäre ja auch, also so verstehe ich es jetzt an der Stelle, ein total falscher Ehrgeiz.
Absoluter falscher Ehrgeiz und zweitens auch unverantwortungsvoll, wie ich finde, weil wir eben gesehen haben, wie mühselig das mit dieser den Menschen mit so einer Haltung ist, da ist alles schwieriger. Die Leute denken in der Regel in Schuldzuweisungen und die denken nicht in Anteilen. Also sind immer andere schuld. Währenddessen die mit der Haltung, die wir jetzt schon ein paar Mal besprochen haben, sind Menschen, die ja auch in der Beziehung gut klarkommen wollen. Die sagen, du, ich glaube, mein Anteil an diesem Dilemma, was wir gerade haben, Schisselament, was wir gerade haben, was der und der Anteil. Und die andere Person wird sagen, ja stimmt, ich habe da also auch das nicht gut gemacht. Und schon sind die dabei, dass sie Lösungen überlegen. In der Schuldzuweisungswelt, und das ist häufig auch eine Haltungsfrage, gibt es sowas nicht.
Wie hast du das dann im Recruiting, also ich verstehe es mal so, dass du, das war so ein Lernprozess bei dir, dann warst du ja wahrscheinlich auch sensibilisierter im Recruiting. Mhm. Wie hast du das dann gemerkt, dass jemand eben die richtige Haltung für dein Unternehmen hat?
Ja, da kann ich wirklich aus dem Nährkästchen erzählen, weil das wirklich seinerzeit...
Guter Ort hier.
Ja, total. Also bitte dich weitererzählen. Das war eine große Herausforderung. Also ich habe den Schmerz also selbst erlebt, auch den Schmerz bei meinen Mitarbeitenden, die ja darunter litten, wenn wir so eine Person gefunden haben. Wobei das Leiden jetzt relativ ist. Aber wir haben das schon wirklich deutlich gespürt. Die Herausforderung war also, wie können wir den einen Typ vom anderen Typ unterscheiden? Und vor 30 Jahren war es ja so, da war ja gerade mal das Internet, dass es angeschaltet wurde. Und da hatten wir eine Internetseite und da gab es so einen Standard, wie Internetseiten aussahen. Und wir haben gesagt, machen wir nicht. Auf unserer Internetseite gibt es nur zwei Aussagen. Die eine Aussage ist, fühle ich wohl bei uns, tun wir auch. Und die andere, ja, wir machen auch in Schulen was ziemlich gut, aus den und den Gründen. Und das können wir gut. Aber diese erste Hälfte, hey, Klima ist uns total wichtig, wir suchen Menschen, die bei uns gerne arbeiten. Da hatte ich das Wort Jobglück noch gar nicht erfunden. Mhm. Also wir mussten es anders ausdrücken. Und da haben wir sehr viel zu beschrieben, was wir da machen, was für Betriebsaufträge wir machen, was für Feier wir machen und was das für uns bedeutet und wie sich das anfühlt. Und um das rauszukriegen, ob ein Bewerber oder eine Bewerberin das in sich trägt, haben wir denen gesagt, zum Bewerbungsgespräch, guck dir doch bitte vorher unsere Internetseite an. Und das haben wir natürlich getan. Und nach dem Bewerbungsgespräch, so im Einstieg, kurzer Smalltalk, haben wir dann gefragt, hör mal, du hast ja die Aufgabe, das mal anzuschauen. Was ist denn dir da aufgefallen? Und da gab es drei Reaktionen. Die erste Reaktion war, ja, nö, ist eine schöne Internetseite. Die zweite Reaktion war, das war ganz interessant, also auch das im Klima, das hat mir gut gefallen. Und die dritte Reaktion war, ey, wie genial ist das denn bei euch? Ich bin da total geflasht. Hier will ich auch arbeiten, das ist mir total wichtig. Der ganze Körper strahlte, die Augen strahlen. Und so haben dann die bewerbenden Augen unsere Augen getroffen und wir haben zurückgestrahlt und wussten, das ist die richtige Person. So einfach ging das früher.
Ja, geiles Assessment Center.
Ja. Ja, und extrem treffsicher. Also das war ja zu dem Zeitpunkt, als wir damit angefangen haben, war ja Zufriedenheit im Kontext von Arbeit überhaupt keine Kategorie. Die Unternehmen haben ja alle gesehen, dass sie ihre Leute zur Arbeit pushen und peitschen und treiben, motivieren. Und wir fangen mit sowas an. Von daher konnten wir da wirklich sehr authentische Menschen erleben. Die haben also nicht sozusagen das Kalkül dahinter erwartet, weil Arbeitszufriedenheit seinerzeit kein Thema war.
Wann ist denn bei dir auf dem Weg, ich formuliere es mal so, diese Mission entstanden? Weil ich habe eben rausgehört, so von Anfang an war dir das ja gar nicht klar, ne, was das für einen Unterschied macht. Wann ist das so wirklich bei dir angekommen, dass du gemerkt hast, ich mache hier was anders, ich mache es aber eben aus tiefem Herzen und aus meiner Überzeugung und das macht aber eben den Unterschied und ich kann aber gar nicht anders.
So ist es, oder? Ich konnte nicht anders. Ich konnte auch nicht das Buch Jobglück schreiben. Ich musste das schreiben. Das war in mir drin, diese Inhalte von dem Hintergrund. Ich konnte das Leiden, was die Menschen so um uns drumherum erleben, in den ganzen anderen Unternehmen, einfach nicht mehr ertragen, weil ich das so unnötig finde. Man kann auch Arbeit toll erleben. Mhm. Und was wir ja in diesen ganzen ersten Jahren sehr stark erlebt haben, war diese riesige Skepsis, die wir da uns entgegenschlug. Wir haben ja, was ich Bewerbungsgesprächen haben, die Leute uns erzählt, wie es im Einzelhandel bei den Mitbewerbern abging. Da waren wir geschockt, wie schlechter die Menschen behandelt wurden, wie die diskriminiert wurden, teilweise also gemobbt. Also das war ja schlimmstes Klima in den Unternehmen. Und dann kommen die zu uns und wir erzählen ihnen was von Jobglück, also von Zufriedenheit. Das haben die uns nicht abgenommen. Also waren wir gezwungen, erstmal zu überlegen, wie bringen wir denen denn das bei, weil die uns das nicht glauben.
Ja, wir wollen die jetzt auch nicht vor den Kopf stoßen.
So ist es. Aber wir haben ja von einer Welt erzählt, die für viele unvorstellbar war. Und ich gebe dir mal ein Beispiel, wie irreal das war. Also da kommt eine Mitarbeiterin, hat bei uns angefangen, die war jetzt ein paar Wochen dabei. Und ich treffe die irgendwann, ich glaube in Herne war das, da sagt die zu mir, Achim, ich muss dir mal was erzählen. Also ich erzähle es jeden Abend nach der Arbeit mit großer Begeisterung meinem Ehemann, wie genial das ist, was ich da bei der Arbeit erlebe. Und jedes Mal nur so Skepsis. Und gestern hat er zu mir zu Folgendes gesagt, nachdem ich mal wieder euphorisch erzählte. Der hat das kommentiert mit einem Satz. Und zwar, Schatz, du bist in der Sekte gelandet. Das haben wir erlebt.
Wow.
Die Leute konnten sich nicht vorstellen, dass Arbeit auch so glücklich sein kann. Zusammenarbeit so toll sein kann, obwohl wir alle hart gearbeitet haben. Also Einzelhandel ist eine Branche, da geht es richtig zur Sache. Da müssen wir uns nichts vormachen. Mhm. Und trotzdem hatten wir ein geniales Klima.
Was hat dieses Feedback mit dir gemacht?
Es hat mich darin bestärkt, festzustellen, wie unvorstellbar das ist, was wir da jeden Tag erleben, im Vergleich zur Arbeitswelt und von dem, was die anderen erleben. Und das habe ich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis erlebt, das haben alle meine Mitarbeiter erlebt, die immer wieder damit konfrontiert wurden, mit Form so, ja, ihr da mit eurem Schuhhaus. Das nimmt ja keiner ernst. Ja, nicht, das nimmt keiner ernst, sondern das kann sich keiner vorstellen. Deswegen ist es viel einfacher, das abzutun, als zu fragen, was macht ihr da eigentlich?
Wie hat sich dieses gerne machen, diese Freude, dieses Glück auf die Kundinnen und Kunden übertragen?
Also ich kann jetzt diesen Wirkungsmechanismus natürlich jetzt gerade mal nicht belegen an meinem Unternehmen, aber wir hatten erheblich bessere Produktivitätszahlen als unsere Branche. Und da wir uns ja nur im Konzept unterschieden und in diesem besagten Aspekt, kann ich natürlich relativ sicher sagen, einen immensen Unterschied. Und ich habe es ja auch dann gesehen, wenn mal in einer Filiale doch mal der Haussegen schief hing. Wir hatten ja nicht Dauer-Happiness. Mhm. Also auch da gab es ja rauf und runter und gute Filialen, wo es richtig gut lief und Filialen, wo das noch nicht so gut lief. Und da konnte ich jedes Mal sehen, an den Tagesumsätzen, wo irgendwas nicht rund läuft. Dann bin ich da hingefahren, gesagt, hör mal, was ist denn los? Und so, ist doch nichts. Und dann habe ich ein bisschen gebohrt. Und so, ja, der hat sich gerade mit dem in die Haare. Und also ich konnte sehr gut herausfinden, wie dieses Klima, dieses Miteinander gerne machen, wie stark das aufwirkt. Also so gesehen habe ich da schon Statistiken zugeführt, aber jetzt nicht, um zu überprüfen, wie gut sie drauf sind, sondern es war immer so ein Nebenprodukt an den Analysen der Umsätze zu sehen. Ah. Ja, es macht unglaublich viel aus.
Krass. Ja, okay. Das finde ich spannend, dass du dann dadurch darauf nochmal gestoßen wurdest. Danke schon mal fürs so tief da reingehen. Immer wieder hier, ich sehe mich so mit dir auch in den Filialen. Wie viel waren es dann eigentlich nochmal in der Hochzeit?
7 Geschäfte im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen.
Boah. Mhm. Wow.
Heißt aber auch, weil ich ja nicht überall gleichzeitig sein konnte und das in die Welt tragen konnte, brauchte ich ja Menschen, die das in meinem Sinne auch vorleben. Ich brauchte also auch Führungskräfte, die das in sich trugen und ihren Mitarbeitenden wiederum beibringen und nahebringen. Und da haben wir dann auch tausende von Führungserfahrungen gemacht. Also wie kann man das überhaupt? Wie kann man Leute dafür gewinnen? Wie können andere Leute dafür gewinnen, wenn ich da nicht vor Ort bin zum Beispiel? Und von daher mussten wir ja nicht nur das Arbeiten neu erfinden, das Zusammenarbeiten neu erfinden, wir mussten Führung neu erfinden vor dem Hintergrund, wie mache ich es, wie unterstütze ich meine Mitarbeitenden bei ihrem Jobglück? Mhm. Wir mussten Prozesse und Strukturen neu erfinden, sodass wir wirklich in dem Unternehmen keinen Stein auf dem anderen gelassen haben und nicht überprüft haben, wo man nicht auch da noch ein bisschen zum Jobglück beitragen kann. Und dann ist klar, dass dann völlig anderes Unternehmen bei rauskommt, was ich heute als glückliches Unternehmen bezeichnen würde. Also Unternehmen, wo viele Leute gerne machen, also eine große Zufriedenheit mit dem ist, was die Leute da im Kontext von Arbeit erleben, bekommen und erfahren. Aber das Wording hatte ich früher eben noch nicht.
Und das, was du gerade beschreibst, ist ja auch etwas, was sich dann hinten raus auf den Unternehmenserfolg auswirkt. Nochmal ein bisschen weiter vorne angesetzt, was für Stellschrauben fandst du besonders spannend, an denen ihr auch gedreht habt, um eben das Thema Führung vor deiner Vision, sag ich mal, ne, und deinem Ansatz weiterzuentwickeln. Was kannst du da mit uns teilen?
Das, der erste Gedanke, der sicherlich der relevanteste ist, dass du auch da schaust, was für eine Haltung haben denn deine Führungskräfte? Und genauso wie bei den Mitarbeitenden, Thema Arbeit und Zufriedenheit, die Haltung relevanter ist, ist die Führungshaltung genauso relevant. Und die kann man auch wieder drei teilen. Typ 1, meine Leute haben zu funktionieren. Die sollen abliefern. Mir ist vollkommen egal, wie es denen geht. Die kriegen Kohle genug, die sollen machen. Mhm. Mir ist es egal und ich will mich auch nicht drum kümmern. Das ist eine Haltung. Die gegenteilige Haltung, ich nenne sie Typ 3 Haltung, weil Typ 2 ist immer was dazwischen, so ein Mittelding. Typ 3 Haltung, das Gegenteil. Die Haltung ist eine, die besagt, hey, mir ist es ein Anliegen, dass du bei mir gerne arbeitest. Ich bin doch bereit, für Dinge zu tun. Mir ist das wirklich wichtig und ich achte darauf, ich bringe dir die Dinge bei, die du brauchst. Ich helfe dir, dich zu entwickeln, Potenziale zu entfalten. Mir ist dein Jobglück ein ganz wichtiges Element hier im Unternehmen. Und wenn Menschen so eine Haltung haben, ist dieses, wie ich jetzt führe, schon sehr stark positiv gesteuert. Diesen Menschen braucht man gar nicht sehr viel darüber erklären, wie man es macht. Typ 1 müsstest du viel erklären, weil der intuitiv oder die ja intuitiv in eine unglückliche Richtung tendiert. Die produzieren ja förmlich unzufriedene Mitarbeitende, ohne es mitzukriegen. Bei Typ 3 ist das nicht so. Also war meine erste Aufgabe, Menschen zu finden, die das eben von der Haltung her in sich tragen, weil es mit denen auch möglich ist, sowas zu transportieren.
Und dann sind sie wichtige Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, wie ich da schon raushöre.
Absolut, ja.
Jetzt geht mir gerade durch den Kopf, was hast du auch von Führungskräften, die bei dir waren, wiederum für dich und für deinen, du bist ja CEO, der Geschäftsführer. Was hast du da auch gelernt?
Tausende Dinge. Tausende. Also das war für mich natürlich ein riesen Entwicklungsprozess. Mhm. Also nicht nur, dass ich meinen Leuten da Entwicklungsprozesse da begleitet habe, den Mitarbeitenden als auch den Führungskräften, sondern mit jedem Entwicklungsprozess habe ich auch selbst gelernt und habe meinen Methodenfächer ausgeweitet, habe meinen Erfahrungsschatz ausgeweitet. Und das ist auch das, was ich eben heute einbringen kann. Ich bringe 20 Jahre Erfahrung zu einem Thema, wozu andere vielleicht noch nie was gemacht haben, nur in der Theorie vielleicht Dinge entwickelt haben. Aber ich habe das alles persönlich schon mit all seinen Höhen und Tiefen erlebt, wie sich Führungskräfte damit schwer tun, wenn die Haltung eben doch nicht so richtig reicht und wie es Leuten leicht fällt, die so eine Haltung entwickeln. Weil die Logik ist ja ganz einfach. Wenn jemand meint, dass es nicht klappt und blöd ist, dann kann die Person fähig sein, wie sie will. Es wird trotzdem nicht gut werden. Mhm. Andersrum, wenn da jemand ist, der sagt, ja, ich will, ich habe da Bock drauf, aber ich kann das noch nicht, dann wird es eine Leichtigkeit sein, diese Person in den Zustand zu versetzen und dann macht die gerne und gut. Und dieses immer wieder zu erleben, war für mich eine so große Bereicherung, dass ich jetzt auch mit so großer Überzeugung das in die Welt tragen kann. Es geht glücklicher. Ja? Also es geht. Und das in die Welt zu tragen, war eben mit diesem Jobglückbuch, ich konnte das nicht schreiben. Ich musste das in die Welt bringen.
2021 erschienen, ne? Oder 2020 schon?
Das war die zweite Auflage, die erste kam 19 raus.
Okay. Aber dein erstes Buch eben, ne, was du dann geschrieben hast. Wie hast du denn dann gemerkt, dass es so nach 20 Jahren Zeit ist, das Unternehmen abzugeben und den neuen Weg der Freiberuflichkeit einzuschlagen?
Da kommen wir zur zweiten Kurve.
Ja, okay.
Also, eigentlich gibt es da zwei Antworten zu. Die eine Antwort ist, das ist ein längerer Prozess, der in einem schon Jahre vorher beginnt, ohne dass man es mitbekommt. Und das war bei mir dieses besagte Leiden darüber, wie viele Menschen leiden. Mhm. Statistisch ist es ja heute noch so, dass die Mehrzahl der in unserem Lande Lebenden unzufrieden mit Arbeit sind. Deutlich. Alle Statistiken bestätigen das. Und das zu erleben, war für mich schon immer schrecklich, auch den Führungskräften zuzuhören, wie unfrustriert die sind, und den Geschäftsführern zuzuhören, wie die frustriert sind. Ganz schrecklich. Und es war mir, also es wuchs immer mehr das Bedürfnis, ich muss das in die Welt tragen, dass das anders geht, dass das glücklicher geht. Für Führungskräfte, für Geschäftsführung und sogar auch noch erfolgreicher geht. Wie witzig ist das denn? Wie toll. Also der Gedanke war, ich glaube 2010 fing ja schon der Gedanke an, dass ich das Jobglückbuch schreiben musste, was ja 9 Jahre später erst rausgekommen ist.
Ja.
Da wusste ich natürlich nicht, dass ich mein Unternehmen verkaufen werde. Aber irgendwann kommt so ein Gefühl auf, dass die Energie, du ertappst dich dabei, dass deine Energie viel mehr bei diesen Buchprojekten und Vorträgen ist, als bei dem Unternehmen, wo es sein muss. Da muss Aufmerksamkeit sein. Da habe ich irgendwann mal für mich beschlossen, ich glaube im Oktober 2015 war das, in so einem Urlaub noch am Strand, da habe ich meiner Frau, Andrea, ich glaube, ich weiß, ich mache das noch so und so viele Jahre. Ich glaube, 8 waren es oder so. So ein Motto, ich muss das dann in die Welt tragen. Im November waren es nur noch 5 und im Dezember, glaube ich, nur noch 3. Und im Februar habe ich dann mit Freunden gesprochen, um das sozusagen zu offenbaren, was mir passiert. Freunde, die auch Unternehmen haben, auch Schuhgeschäfte. Und denen habe ich das dann offenbart an so einem Abend bei uns in der Küche. Und weil ich mit denen im Einkauf gemeinsam unterwegs war, nach Italien zur Messe gefahren bin. Also ganz, ganz liebenswerte Menschen, denen ich wirklich ganz toll klarkam. Und denen habe ich das dann offenbart. Und dann sagten sie, ja, aber wie soll das denn sein, wenn ich das mal abgebe, das Unternehmen? Und an dem Abend sitze ich da so und sage, ja, so konkret habe ich das noch nicht überlegt. Und dann sagte dann der Freund, der Wiegand, ja, ist das denn noch so, dass du hast mal gesagt, dass wir das übernehmen können, wenn dir was passiert oder so ähnlich. Das war so ein Notfallplan. Ich so, ja klar. Und in dem Moment, das war wirklich ein Moment, rattert's bei mir und sagt, ja, da ist ja die Lösung schon. Und dann haben wir an dem Abend beschlossen, dass wir die Firma kaufen Und währenddessen ich noch vor dem Gespräch meinte, so 2-3 Jahre, sah es in dem Gespräch 1,5 Jahre und am Ende des Gesprächs am Ende des Jahres.
Boah.
Also ich war geschockt von mir selbst, weil ich nie erwartet hätte, dass so ein Prozess, wenn man einmal mal beschlossen hat, ich werde einen neuen Weg gehen, was da für die Dynamik drin steckt, wie sich ein Zeithorizont radikal verkürzt und ich dann auf einmal an so einem Abend da bei uns in der Küche sitze mit den Freunden und sage, nee, eigentlich, wenn ich so in mich reinspüre, müssen wir es Ende des Jahres machen. Und dann haben die genickt und haben ein Dreivierteljahr daran gearbeitet, dass es einen guten Übergang gibt und alle vorbereitet sind. Und ich war total froh darüber, weil die beiden Menschen nämlich diese Haltung haben, von der ich ja gerade die ganze Zeit erzählt habe. Das ist in denen drin. Ich wusste, meine Leute werden weiter gut behandelt. Sonst hätte ich das gar nicht machen können. Insofern war das ein ganz glücklicher und für mich wegweisender Moment in der Küche bei uns zu Hause.
Boah, wie dieser Prozess beschleunigt wurde, ne? Und weil du es ja auch zum richtigen Zeitpunkt dann mal ausgesprochen hast, ne, dann konnte der brainstormen an der Lösung. Das ist schon ultra spannend, weil mir fällt auch gerade nochmal auf, dieses vorher fühlt es sich ja an, wie du schiebst es etwas vor dir her, eben weil du die Lösung noch nicht hast. Und auf einmal liegt sie da auf der Hand beziehungsweise auf dem Essenstisch oder so.
Ja, ganz, also eigentlich war sie naheliegend, diese Lösung. Aber ich habe ja nicht mal angefangen, eine konkrete Lösung dafür zu suchen, sondern ich war ja mit dem Zeitplan erstmal beschäftigt. Also die Entscheidung, ich muss irgendwann das in die Welt tragen, die war klar, dass das Jahre dauern wird, war klar. Und deswegen brauchte ich noch nicht darüber nachzudenken, wie mache ich es konkret. Und weil sich der Zeitplan so radikal gekürzt hat, war dann auf einmal schon die Lösung da, obwohl ich nie mehr über die Lösung nachgedacht habe. Das war für mich alles sehr überraschend.
Jetzt gerade mal in diesem, fällt mir gerade ein, im Kontext mit Schuhen. Was für ein Schuh beschreibt diesen Schritt für dich am besten aus der Unternehmertätigkeit rein in die Freiberuflichkeit? Welche Art von Schuh?
Ja, also ich verstehe den Hintergrund deiner Frage, aber du kriegst keine befriedigende Antwort. Ich habe vorher schon irgendwelche Schuhe getragen, in denen ich mich wohlfühlte und tue das immer noch. Mhm. Ich war vorher als Unternehmer jetzt nicht so, dass ich da als Unternehmer aufgetreten bin, sondern
was auch immer das ja heißt, ne? Also
ja, so klischeemäßig, ne? Ja. Bei uns war das immer per Du, es war immer nah, es war immer hierarchienah, ich war immer der Mensch Achim, der eine Funktion des Unternehmers, Geschäftsführers, wie auch immer noch hatte, aber da war ich nicht menschlich mehr wert oder so. Also Augenhöhe schon immer von seinem Urstein gedacht. Mhm. Und so habe ich mich auch gekleidet, ne? Und das tue ich jetzt auch noch. Wenn ich auf der Bühne stehe, mache ich das vielleicht dem anders angepasst, aber ansonsten sind die Schuhe die gleichen Schuhe. Es sind nicht glücklicherweise dieselben Schuhe, die gleichen Schuhe wie früher.
Sehr gut, ja. Du hast mich ja hier auch in weißen Sneakern empfangen. Aber das war was wirklich bei mir gerade so aufploppte, ne? Das, und ich finde die Antwort total befriedigend. Also, okay. Ne, dass wir da mal, dass du auch da spontan mit mir gehst und drauf eingehst. Wie war das denn dann für dich? Also so ein, ist ja schon eine gewisse Strecke, sowas wie ein Lebenswerk, ne? Also was du da aufgebaut hast, da wird ja auch deutlich, dass du da schon sehr dran gehangen hast. Dieser Schritt dann jetzt nicht mehr verantwortlich dafür, sondern jetzt vor allen Dingen verantwortlich für deine Freiberuflichkeit und deinen neuen Weg. Wie hat sich das angefühlt?
Das war ein Riesenwechselbad der Gefühle, weil ich auf der einen Seite ja ganz stark mit meinen Leuten verbunden war. Das waren meine Leute, für die war ich verantwortlich. Die haben für mich gearbeitet. Und das war so stark, dass mir das natürlich ganz schwer abging. Währenddessen die Tätigkeit, in der Branche zu arbeiten, im Wechsel zu dem, was ich vorhatte, mir keine Probleme bereitete, weil so viel Energie darin steckte, was ich in die Welt tragen will. Die Buchprojekte, die ich noch im Kopf hatte, wie ich die Vorträge konzipiere, wie ich ein Unternehmen von einem unglücklichen Zustand in einen glücklichen transformiere. Das musste ja alles noch zu Ende entwickelt werden. Das waren die Grundlagen waren ja da, die Erfahrungen waren da, aber es musste ja in Worte gefasst werden, in Konzepte gebacken werden sozusagen. Und da war ich so voller Elan, dass ich da gar nicht drüber nachgedacht habe, wie jetzt die Arbeit weiter als Unternehmer wäre. Ich habe auch nicht über Freiberuflichkeit nachgedacht oder sowas, sondern ich habe immer darüber nachgedacht, wie bringe ich diese Botschaft in die Welt? Und da war eben diese Art der als Speaker unterwegs zu sein, Bücher zu schreiben, Beratungen zu führen, das logische Instrument. Mhm. Aber ich sehe mich jetzt nicht als Freiberufler, sondern ich bin jemand, der das in die Welt bringt. Mhm.
Ja, da manchmal hängt man da an so Labels dran, ne? Die ich dann auch nutze. Jetzt haben wir ja schon Jobglück, glückliche Unternehmen von dir gehört. Jetzt steht bei dir ja auch noch auf der Website, auf der Visitenkarte Experte für die Arbeitswelt der Zukunft. Warum das? Warum ist dir das auch so ein wichtiges Anliegen?
Ja, das ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil wir haben ja eine Zeit, in der sich die Arbeitswelt in einem fundamentalen Wandel befindet. Und ich muss jetzt nichts über Gen Z erzählen und all das, was sich da verändert, das ist, glaube ich, allen bekannt. Aber es kommt noch ein anderer Effekt dazu, nämlich der Effekt, dass durch die geburtenschwachen Jahrgänge, die nachkommen, die Anzahl der qualifizierten Personen für den Arbeitsprozess statistisch gesehen sich eklatant verringert. Wenn wir also glaubten, wir hätten bisher Fachkräftemangel, dann ahnen wir nicht mal, wie es werden wird. Mhm. Das heißt, ein Teil, der auch in meinem Herzen ist, die Unternehmen darauf vorzubereiten, was da wirklich kommen wird. Natürlich klagen die jetzt schon über Mitarbeiterfluktuation und schwierige Möglichkeiten, Menschen zu finden und engagierte Leute zu finden. Aber letztendlich ist klar, die haben das Problem noch gar nicht in dem Ausmaß erfasst. Mhm. Und von daher ist es ganz wichtig, zum einen einen Blick in die Zukunft zu werfen, wie wird das? Und was wird da geschehen? Und zum Zweiten, denen auch Lösungen zu bieten. Und das, was ich da 20 Jahre gemacht habe, ist eben genau diese Lösung. Es werden die Unternehmen gewinnen, die den Menschen die Chance geben, Arbeit anders, und zwar glücklicher zu erleben. Und vor dem Hintergrund dieser Veränderung der Arbeitswelt ist das eben nochmal wichtiger zu erkennen, dass genau das, dieses Jobglück, die Lösung ist.
Und wenn dann viele Menschen mit Jobglück da sind, dann ist das Resultat auch ein glückliches Unternehmen. Ist das so eine richtige Rechnung?
Ja, die Logik ist ganz einfach. Wenn viele Menschen im Unternehmen, die Mehrheit, es werden ja nie alle sein, es wird immer ein paar Leute geben, die dann doch nicht zufrieden sind. Also da wollen wir nicht naiv sein, ist auch realitätsfern. Es geht um die Mehrheit, das Mehrheitsgefühl im Unternehmen. Und wenn die Mehrheit der Menschen im Unternehmen gerne macht, also ihr Jobglück findet, auch der Führungskräfte, dann kommt automatisch ein insgesamt besseres Ergebnis dabei raus, als wenn alle unzufrieden sind. Eine ganz einfache Logik. Und ein glückliches Unternehmen ist dadurch definiert, indem eben die Mehrheit ihr Jobglück findet und dann das Arbeiten so ist, wie es in solchen Unternehmen sich darstellt. Nämlich besser, glücklicher, zufriedenstellender für alle, kooperativer, engagierter und so weiter und so weiter.
Wer engagiert dich so, um dann dank deiner Expertise ein glücklicheres Unternehmen zu werden?
Also zwei Gruppen. Und eine nicht. Ich fange mal mit.
Genau, womit fängst du
an? Magst du anfangen? Ich fange mal wieder mit Typ 1 an.
Ja.
Typ 1 Unternehmen und Typ 1 Geschäftsführung, Typ 1 Führungskräfte sind die, die in dieser funktionierenden Haltung Welt denken. Mhm. Meine Leute kriegen genug Geld, die sollen funktionieren. Und das in jeder Hinsicht. Und die produzieren letztendlich ein Klima im Unternehmen, was wirklich nicht zufriedenheitsförderlich ist. Und die würden immer sagen, das, was der Popmann da macht, ist ja Quatsch, ist Esoterik und bringt ja sowieso nichts und ich bin nicht bereit, darin einen Cent zu investieren.
Der mit seiner Sekte damals.
Genau, ne? Kann man ja nicht ernst nehmen, sowas. Und das ist völlig in Ordnung, dass sie so denken, weil die haben ja auch ihre Prägung. Mhm. Auch die Mitarbeitenden, die meinen, Arbeit ist blöd und Zufriedenheit geht nicht, das ist ja auch eine Haltung, die sie entwickelt haben, die haben sie sich ja nicht überlegt, sondern die kommt durch Prägung, durch Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen, vielleicht durchs Vormachen der Eltern oder durch Kommentare in den Medien oder.
Und durch das Klima in Unternehmen.
Ne? Und das, was sie da im Unternehmen erleben. Völlig klar, das bestärkt sich genau. Und Führungskräfte erleben das ja auf ihrer Sicht genauso. Wenn die mit so einer Haltung rangehen, meine Leute haben zu funktionieren und erleben permanent Leute, die Arbeit nicht machen, wie sie gemacht werden soll, dann werden sie frustriert, dann sind sie bestärkt darin, dass die alle schlecht funktionieren. Mm. Und wenn da so eine Haltung entsteht, dann haben diese Führungskräfte Schwierigkeiten, sich das vorzustellen und eigentlich wenig Bereitschaft. Die tun das eher ab. Und wie gesagt, ich kann das auch sehr wohlwollend sagen, das verstehe ich, weil die eben eine Entwicklung durchlaufen haben, die sie zu der Haltung hat kommen lassen. Die mich engagieren, sind dann die Typ 2 und 3. Und da gibt es jetzt verschiedene. Die einen sagen, wir haben schon ein echt tolles Klima, aber wir wollen vor dem Hintergrund dieser Entwicklung am Arbeitsmarkt das wirklich bis in die Spitze treiben. Wir wollen das genialste Unternehmen in unserer Branche werden. Also diese letzten 10% machen. Hatte ich vor einer Zeit ganz junges Unternehmen. Die haben, also es war ein so unfassbarer Prozess, wie toll das geworden ist. Die also ganz bewusst diese Typ-3-Haltung in sich tragen und sagen, ich will da noch mehr, noch expliziter das Leben. Und die andere Gruppe sind diejenigen, die aus dem Leiden kommen. Die haben hohe Mitarbeiterfluktuation, die sind in echten Krisen, die haben hohe Krankenstände, da laufen viele Dinge schief, die aus dem Leiden heraus sagen, Herr Potmann, ich bin da hochgradig unzufrieden mit dem, aber wirtschaftlich abgesehen, ich möchte auch nicht, dass da meine Menschen so leiden. Mhm. Und da hört man schon ein bisschen Typ 2, Typ 3 Haltung sprechen. Also da ist keine Schuldzuweisung, wie bei das Typ 1 dazu tendiert, meine Mitarbeiter sind schuld daran, dass mein Laden nicht läuft, sondern die sagen, hey, ich möchte einen Beitrag leisten, dass es hier besser läuft, auch runder und zufriedener läuft. Und das sind dann die, die eben auch so einen Prozess aufsetzen, aber natürlich an einer anderen Stelle anfangen.
Und wie läuft so ein Entwicklungsprozess ab?
Also je nachdem natürlich, wo man startet. Mhm. Ich habe ja gerade die beiden Gruppen genannt. Aber es ist in der Regel immer so, dass man erstmal einen Geschäftsführungs-Kickoff macht, so einen Tag, setzt man sich zusammen, wo dann die Leute eine Idee dafür bekommen, was erwartet die da eigentlich und was ist das Ziel und warum ist das vielleicht günstig. Und ich checke in der Zeit, was das denn für Leute sind. Kann man mit solchen Geschäftsführern so einen Weg machen? Weil das natürlich eine ganze Menge Arbeit ist. Das Ergebnis ist überragend und übersteigt die Erwartungshaltung bisher immer. Aber trotzdem müssen wir genau checken, dass sie wissen, was wir da tun, wo wir hinwollen, ob die Bereitschaft der Geschäftsleitungsebene dann auch dabei ist, das auch mitzutragen, weil die haben erstmal viel Arbeit. Und dann nach diesem Tag ist vollkommen klar, wie der Prozess so grundsätzlich läuft. Nämlich das erste Mal, was hier eine Mitarbeiterbefragung stattfindet, wo denn das Jobglück flöten geht. Und wir werden das aus, wir machen einen Strategietag, dass wir dann genau konzipieren, wie machen wir das jetzt für dieses Unternehmen, weil ja alle sehr unterschiedlich sind, die haben unterschiedliche Reifegrade, ist nochmal ein Modell, was ich dafür extra entwickeln musste, das Reifegrad, der psychologische Reifegrad eines Unternehmens. Und wenn das dann alles eingetütet ist, dann gibt es erst eine Phase, wo die Führungskräfte 2, 3 Workshops bekommen. Und die Mitarbeitenden dann schon sehen, da passiert was. Die wissen noch nicht, um was es geht. Es gab noch keine Kick-Off-Veranstaltung fürs Unternehmen. Die sind noch halb uninformiert. Die wissen nur, da ist einer, der macht da und da was zu und sehen, dass die Führungskräfte permanent da am Machen sind. Und die erleben, dass die sich schon anders verhalten. Dass die Führungskräfte auch schon anders miteinander umgehen. Mhm. Und dann kommt diese eigentliche Kick-Off-Veranstaltung, wo alle Leute im Unternehmen in einem Raum sitzen und die daran teilhaben, in welche Welt wir denn da eindringen wollen, mit dem Ziel, dass jeder Einzelne im Raum erkennt, wie diese Welt aussieht, im Vergleich zu der, wie sie vielleicht gerade ist, und dann jeder Einzelne entscheiden kann, in welcher Welt wir da jetzt arbeiten. In der mit diesen ganzen Krisen, die ich ja beschrieben habe, oder in der, die da jeder glasklar vor Augen hat. Und natürlich, alle, ich würde am liebsten sagen 105%, wenn das gehen würde, alle entscheiden sich dafür, Arbeit glücklicher erleben zu wollen. Und dann ist sozusagen im Kopf die Welt entstanden, die wir danach gemeinsam bauen. Mhm. Also ein ganz zentraler Tag, der insofern magisch ist, weil die Leute schon danach, an dem Tag danach sich anders verhalten, glücklicher verhalten. Da habe ich jetzt keinen zu aufgefordert. Sondern die machen das, weil sie erkennen, dass jeder, der damit startet, einen persönlichen Gewinn hat. Der Mitarbeiter als erstes, die Führungskraft direkt danach, obwohl die am Anfang viel investiert und die Geschäftsführung auch. Und dann machen wir ganz viele Dinge, die auf dieses Jobglück-Konto einzahlen. Prozesse überprüfen wir, Strukturen, gucken wir, wo wir was verändern können. Wir machen Jobglück-Workshops, die Führungskräfte kriegen noch weitere Einheiten und dadurch entstehen hunderte von neuen glücklichen Erfahrungen. Mhm. Wir haben vorhin von Haltung gesprochen, die durch Erfahrung kommt. Das nenne ich einen neuroplastischen Transformationsprozess. Wir ändern durch die neuen glücklichen Erfahrungen das Denken über Arbeit und Zusammenarbeit in dem Unternehmen. Nicht ich persönlich, sondern ich animiere, inspiriere und ermutige die Menschen dazu. Und die machen sie auf einen Weg, den sie sich vorher gar nicht vorstellen konnten. Und schon so nach dem halben Prozess entstehen da schon Situationen, die einfach magisch sind. Mhm. Die alle sagen, das hätte ich mir nie vorstellen können.
Das ist so spannend, weil ja offensichtlich ja die Gelegenheiten nicht da waren, diese Erfahrungen zu sammeln, ne? Und die schafft ihr.
Ja, so ist es.
Cool.
Also erst schaffen wir ein inneres Bild von dem, wie Zusammenarbeit glücklicher sein kann. Und so, dass jeder Einzelne für sich entscheiden kann, dass das für ihn oder sie besser ist. Und ich sage immer, jeder und alle, stimmt das natürlich nicht. Die große Mehrheit. Es wird immer welche geben, die so einen Weg nicht mitgehen. Muss man akzeptieren. ist auch realitätsfern, wenn man das glauben würde, es geht immer alle. Aber es geht um die große Mehrheit, es geht um das Mehrheitsgefühl im Unternehmen.
Wobei ich genau das ist natürlich ultra spannend. Also es gibt immer die, die nicht so mitziehen. Was kannst du da den Führungskräften auch mit an die Hand geben, damit die auch nicht auf einmal wieder ihre Motivation verlieren? Ne? Dass sie sagen, ah, die ziehen aber nicht alle mit. Also was ist da so die Botschaft?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Den muss ich schon bei der Geschäftsführer-Kickoff-Sitzung anbringen. Mhm. Und zwar, ich muss die Erwartungshaltung der Führungskräfte einstellen. Die können nicht erwarten, dass jeder Mitarbeiter sofort sagt, hey, ich bin dabei. Und dann beschreibe ich denen den mentalen Prozess, der mit den Menschen da passieren wird. Die kommen mit einer gehörigen Portion Skepsis in diesen Kickoff rein. Und dann denken einige von denen, ja, da ist jetzt ein Berater, der wird jetzt engagiert und nach 2 Wochen spricht er sowieso keine mehr von. Das haben die vielleicht schon ein paar Mal erlebt. Mhm. Und das heißt, sie müssen davon ausgehen, dass einige mit einer ausgesprochenen Skepsis da dran gehen und danach erstmal sagen, wie doof die Veranstaltung war. Das ist meistens die kleinere Gruppe. Die größere Gruppe sagt, boah, wie toll ist das denn? Das lass uns mal anschieben. Der Fokus der Führungskräfte muss auf der zweitgenannten Gruppe sein, also denen, die sich auf den Weg machen wollen. Und es geht nicht darum, Leute im Nachgang dann nach der Kiko-Veranstaltung, diese Typ 1er, überzeugen zu wollen. Mhm. Sondern die brauchen einfach neue Erfahrungen, glücklichere. Und dann machen die sich auch ein Stück weit auf den Weg. Aber das Rennen gewonnen wird mit denen Typ 2 und 3, die diese Bereitschaft haben, wo das Herz aufgeht, die sagen, das hört sich nicht nur gut an, das fühlt sich jetzt schon gut an, obwohl wir nicht mal angefangen haben.
Stark.
Und da muss man Führungskräfte darauf vorbereiten.
Und dass dann auch die, die sagen, ja, ich bin dabei, ich fühle das, im besten Fall auch die anderen doch auf der langen Strecke mitreißen.
Genau das findet statt. Also selbst die, die da dieses Typ 2, was ja statistisch meist die Mehrheit ist, die sind ja am Anfang hin und her gerissen. Und es ist immer so ein Prozess von Skepsis am Anfang, Begeisterung, kleines Flämmchen. Dann kommen die guten Erfühle und guten Erfahrungen, Flämmchen mit größer, Skepsis wird kleiner und irgendwann ist die Begeisterung groß und die Skepsis weg, weil sie genügend positive Beweise bekommen haben. Und da gibt es eben auch die Typ 1, die sich dann auf den Weg machen. Nur einige, muss man akzeptieren, die werden dabei bleiben, aber die werden nicht mehr so viel Raum bekommen. Am Kopierer, wenn früher gemeckert wurde in der Gruppe, ja, ist ja alles blöd und so weiter, würden die ja weiter schießen. Nur wenn sie früher eine Mehrheit gefunden haben, die das geteilt haben, kommen jetzt Reaktionen wie du, aber so ist das doch jetzt gar nicht mehr.
Ja.
Wir erleben das doch ganz anders. Jetzt kommen die sozusagen in die Meinungsminderheit. Die Meinungsmehrheit ist eine andere, das Mehrheitsgefühl ist ein anderes, sodass sie auch ein Stück weit an Macht in dem Unternehmen mit ihrer Meinung verlieren. Ist nicht schön für die.
Das klingt schon nach so einem kleinen Aha-Moment, der im Unternehmen entstehen kann. Was wird dir sonst noch so an Feedback zugespielt, wenn dann Zusammenarbeit und Führung eben nach so einem Entwicklungsprozess auf die glückliche Art praktiziert wird?
Ich bekomme da ganz viele magische Momente, an denen ich teilhaben darf, die mir immer das Herz zum Glühen bringen, kann man förmlich sagen. Das geht von abstrakten Äußerungen wie, wir haben viel mehr erreicht, als ich mir in meinen wildesten Träumen vorstellen konnte. Von Geschäftsführung und Führungskräften höre ich sowas. Weil die selber ja eine totale Entlastung erfahren. Die haben wirklich viel investiert und erleben auf einmal, dass die viel weniger Chaos haben, viel weniger Konflikte haben, die sie betreuen müssen, viele weniger Fehler haben, viel geringeren Krankenstand haben, viel weniger Leute einstellen müssen, weil viel weniger Leute aufhören, weil die gerne arbeiten. Das haben die ja nicht erwartet. Die haben erwartet, die müssen jetzt zusätzlich noch mehr arbeiten für ihre Leute und kriegen dann im Prozess auf einmal diesen Breaking Point, wo auf einmal das leichter wird, obwohl sie da viel investieren. Und das ist, die sind meist geflasht. Die Mitarbeitenden, wenn da so die Skepsis weggeht und die ersten Pflänzchen so spüren, dass die Kollegin, der Kollege auf einmal sich ganz anders verhält. Viel netter, wertschätzender, wohlwollender. Die Teamsitzungen sind irgendwie viel konstruktiver auf einmal. Und das kriegt man gespiegelt. Davon haben wir nicht mal eine Meetingkultur installiert, sondern nur die Haltung zur Arbeit entwickelt und zusammenarbeitet. Und schwuppdiwupp klappen solche Meetings auf einmal, obwohl wir nicht mal eine Struktur entwickelt haben. Was natürlich noch ein gutes Element wäre, das zu ergänzen. Aber es lösen sich so viele Probleme auf, was vorher irgendwie nicht vorstellbar war. Und jetzt wird es leicht. Arbeit wird fluppiger irgendwie. Und das kriegst du in verschiedensten Geschichten mit. Da kommt einer und sagt, du, ich habe gestern Nikolaus, habe ich so einen kleinen Nikolaus von meinem Kollegen bekommen. Das hätte er früher nie gemacht. Und dann merkst du, wie das Herz weich ist. Und das ist ja so eine Mikrohandlung, die aber früher nie gemacht worden wäre. Und wenn es sich jetzt auch so trivial anhört, das kommt ja offensichtlich aus einer anderen Haltung heraus, aus Herzen. Und das macht Unternehmen anders, das macht auch Menschen anders. Und da entstehen eben Tausende von Geschichten, die auf einmal entstehen, die früher nicht vorstellbar waren.
Ich habe das Gefühl, jetzt passt ganz gut, auch noch über einen weiteren Begriff, eine Formulierung zu sprechen, ja, den du auch prägst. Glückskompetenz. Ja. Was hat's damit auf sich? Kann das schon dieser, auch so ein bisschen dieser Nikolaus sein?
Ja, also ohne Glückskompetenz ist der Nikolaus weiter entfernt, ja. Das kann man so sagen.
Ja.
Ich muss da mal grundsätzlicher anfangen. Ich habe ja in einer Welt gearbeitet, in der wir nicht erklären konnten, wie die funktioniert. Wir mussten irgendwann lernen, das an Geschichten festzumachen, Storytelling. Dass die Leute, die aus dem schlechten, schlimmen Einzelhandel, wo schlimmes Klima herrschte, zu uns kamen, haben wir denen Geschichten erzählt, wie unsere Welt ist, die nur entstehen konnten, wenn da vorher was anders war. Und jetzt wurde ich gezwungen, nachdem ich das Unternehmen verkauft hatte, Worte zu finden und musste feststellen, dafür gibt es überhaupt keine Worte in dem Kontext von Arbeit. Also war das Wort Jobglück geboren. Gerne machen. Ein Glück zu nehmen ist, wenn viele Jobglück finden. Und ich musste die Haltungen definieren können. Ich musste Typen rausmachen. Ich musste die erklärbar machen. Die muss ich erlebbar machen. Bei den Vorträgen stehe ich auf die Bühne und mache mit den Teilnehmern, die ich da aus dem Publikum raushole, machen wir das erlebbar. Die sind alle völlig geflasht, weil sie sagen, ich spüre sogar, wie sich das anfühlt. Und diese Jobglück-Kompetenz ist eben ein weiterer Begriff, den ich erfinden musste, weil ich ja auch Konzepte baue, was die Leute selber zu ihrer eigenen Zufriedenheit beitragen können. Mhm. Und das Erste war, wir haben schon über Haltung gesprochen, das Zweite ist, ja, die Tätigkeit muss passen, aber dann gibt es ja noch ein Riesenspektrum an Möglichkeiten, die ich selbst dazu beitragen kann, meine eigene Zufriedenheit zu steigern, obwohl vielleicht meine Kolleginnen, Kollegen, Führungskraft sich gar nicht verändert haben. Das kann ich selber machen. Und da kann man also ganz viel selber zu lernen. Das mache ich in den Jobglück-Workshops, die also zum einen Haltung entwickeln, zum anderen ein riesen Repertoire an Möglichkeiten bieten, wie sie jeden Tag sich selbst in Zufriedenheit schießen können, obwohl sich die Welt drumherum gar nicht verändert hat. Und umso mehr wir diese Praktiken verinnerlichen, umso mehr steigt die Kompetenz, Jobglück zu erwerben. Deswegen Jobglück-Kompetenz.
Können wir einen ganz kleinen Teaser, also wie das zum Beispiel gelingen kann, liefern, um nochmal so die sozusagen die Brücke zu bauen, dann auch gerne mal mit dir in so einen Workshop zu gehen und dich dafür zu kontaktieren.
Ja.
Appetizer.
Ja, das werde ich immer wieder gefragt. Und ich sträube mich mit allen Händen dagegen, weil, wenn ich jetzt etwas sage, werdet ihr feststellen, sind viele Dinge trivial. Hat Oma und Opa schon erklärt. Es geht nicht darum, dass wir das nicht wissen. Es geht darum, die Menschen in so einem Workshop in den Zustand zu versetzen, dass sie das selber machen wollen. Und von daher ist das, was ich da tue, inhaltlich, ist nicht das Spektakuläre, sondern das, wie ich mit den Menschen umgehe, dass sie für sich erkennen, boah, das macht für mich hochgradig Sinn. Mhm. Das will ich machen. Und das, was sie dann tun, ist kein Hexenwerk. Lohnt nicht, hier anzusprechen. Aber zu erleben, was es mit mir selbst macht, das ist beeindruckend, wie ich immer wieder höre. Und das ist auch das, was ich deutlich bespiegelt bekomme. Es ist kein Seminar, in dem jemand Inhalte vermittelt bekommt, sondern es ist ein Seminar, in dem Menschen berührt werden und sie in Bewegung kommen und sie eine Bereitschaft entwickeln, über etwas nachzudenken, was sie vielleicht vorher noch nie oder nicht genügend überlegt haben. Und dann zu einem Handeln kommen, was sie unmittelbar selbst in einen anderen Zustand bringt. Das ist eigentlich der große Wurf und das Magische an so einem, nehmen wir mal nur den Jobglück-Workshop-Tag. Das gibt es auch für Team-DNA, gibt es auch ein anderes Workshop-Format nochmal. Aber das Ziel ist immer, Menschen zu berühren, dass sie sich in eine Richtung bewegen, die sie vorher für sich nicht auf dem Radar hatten.
Ich finde, das Spannende jetzt ist, es gab nicht den kleinen Appetizer. Dafür hast du uns aber einen Überblick gegeben, wie das Menü zusammengestellt ist.
Ja.
So. Danke dir dafür.
Gerne.
Oh Mann. Hat definitiv Appetit gemacht und ganz, ganz große Freude und ein großes Glück für mich, mit dir hier in Unna in deinen schönen Räumlichkeiten die auch total gute Atmosphäre vermitteln vom ersten Schritt hier rein. Ganz herzlichen Dank. Weiß ich zu schätzen.
Gern geschehen. War mir eine große Freude, wie du dir vorstellen kannst. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, Jobglück geht. Lass uns da dran arbeiten, dass das die Welt auch versteht und mitmacht.
Und ich schieb noch die Links zu dir, zu all den Kontaktmöglichkeiten mit in die Shownotes dieser Folge. Dann machen wir das Glück noch rund.
Sehr gerne.
Danke, Achim.
Danke dir.